Deutschlandfunk Nova 100.
Jetzt aber erstmal zu Hanna. Wenn die aus dem Fenster schaut, dann sieht sie das Siebengebirge. Wunderschön. Kennt ihr vielleicht auch am Rhein bei Bonn, denn da wohnt Hanna mit ihren Kindern am Stadtrand von Bonn.
Ich glaube, wenn man mich auf der Straße sieht, ist nicht der erste Gedanke, die ist bestimmt in der Dominikanischen Republik überfallen worden. So, und ja, boah, da ging es bestimmt ganz lange echt schlecht. So. Ich werde bestimmt in 1000 Schubladen gesteckt, aber die sucht sich keiner aus.
Aber eben genau das ist ihr passiert. Ein bewaffneter Überfall in der Dominikanischen Republik. Und dieser Überfall war sowas wie eine Zäsur in Hannas Leben. Passiert ist das Ganze 2007. Sie war da mit ihrem Ex-Mann im Urlaub, denn dessen Eltern waren in die Dominikanische Republik ausgewandert. Die haben da eine Baufirma aufgebaut und sich in einem Bergdorf niedergelassen, ein kleines Häuschen gebaut. 20 Minuten vom Meer, aber da, wo Touristen sonst nicht hinkommen.
Das war schön. Die hatten sich das selber gebaut. Einen kleinen Pool direkt am Haus. Und ansonsten war weit und breit Grün, Palmen, Bananenbäume. Ich musste immer an Jurassic Park denken. Wenn wir morgens aufgestanden sind, dann bin ich immer auf die Terrasse gegangen, schon ganz früh. Und wenn es dann hell wurde und habe da den irre leckersten Kaffee meines Lebens getrunken und dann da rausgeguckt in das Grüne und es war so still und das war irre schön. Irgendwie auch so, denke ich, gerade so ein krasser Gegensatz zu dem, was dann danach passiert ist, ne? Wo es dann ja irgendwie sich das dann so komplett gedreht hat alles.
Ich sitze mit Hanna in ihrem Wohnzimmer in Bonn und es ist Dezember. Draußen ist der Himmel ja so komisch weiß, dass alles irgendwie grau aussieht. Aber als Hanna anfängt zu erzählen, habe ich sofort so ein Bild im Kopf. Und das sieht so aus wie das Poster von Frida Kahlo, das hier an der Wand hängt. Kahlo hat sich selbst gemalt. Ja, sie steht da mit so einem halbnackten Oberkörper vor dem sich so grün rankenden Dschungel. Sie hat eine Tasse Kaffee in der einen Hand, eine Zigarette in der anderen Hand.
Was ist dieses Bild da?
Krass, ja. Geraucht habe ich auch immer. Krass, ja. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also ich habe das ausgesucht, weil ich Frida Kahlo total faszinierend finde, aber auch das Motiv total cool fand. Ich glaube, das war echt, das habe ich echt und wenn dann unterbewusst. Aber mein Freund sagt das auch ab und zu. Du hast es aber auch mit karibischen Blumen und Motiven und so. Und ich so gesagt habe, hä? Ich glaube, das ist was Unbewusstes.
Hanna hat Kaffee und Schokolade zwischen uns auf den Tisch gestellt. Sie ist eine sehr aufmerksame Frau. Sie ist so Mitte 30, blond, blaue Augen. Sehr schön, auf so eine mädchenhafte Weise irgendwie. Sie will mir jetzt was erzählen, was sie eigentlich nie jemandem erzählt. Aber indem sie mir das jetzt erzählt, erzählt sie es ja eigentlich ganz vielen Leuten. Das ist paradox irgendwie. Sie hat sich sogar per E-Mail bei uns gemeldet. Warum also macht sie das jetzt? Warum erzählt sie davon?
Erstmal habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, das zu erzählen, ohne dass da so eine direkte Reaktion drauf kommt. Also ich erzähle das jetzt nicht wieder meiner Familie und muss Angst haben oder damit rechnen, dass sich jetzt jemand von mir abwendet, dem das zu viel ist. Und das andere ist, ich bin mir ganz sicher, dass jeder Mensch seine Geschichte hat und ein Päckchen zu tragen hat. Aber die Menschen, denen es einfach immer gut geht und die einfach immer Glück haben, die gibt es nicht. Glaube ich nicht. Denn häufig siehst du ja immer das, was du sehen sollst und was die Menschen dich auch gerne sehen lassen möchten und machst dir daraufhin ein Bild, aber dieses Bild ist so falsch. Die Leute haben eine Geschichte, von der du keine Ahnung hast und dir nicht ansatzweise anmaßen kannst, ein Urteil zu fällen.
Und diese Geschichte, die Hannas Leben für immer verändert hat, liegt jetzt über 10 Jahre zurück. Zu ihrem Ex-Mann und ihren damaligen Schwiegereltern hat sie keinen Kontakt mehr. Aber das, was ihr damals passiert ist und wie sie erlebt hat, was passiert ist, ja, das will sie jetzt erzählen. Und als sie anfängt, wirkt sie, als würde das alles vor ihrem inneren Auge wieder ablaufen. Als würde sie die Strände wieder sehen, die Musik wieder hören. Als wäre sie richtig wieder da in der Dominikanischen Republik.
Ach, wir waren ganz viel schwimmen. Entweder sind wir an manchen Tagen oben im Haus geblieben. Da haben wir uns dann da an den Pool gelegt. Ich weiß, ich habe mir an einem Tag den Sonnenbrand meines Lebens geholt. Mit ganz schlimmen Brandblasen auf den Füßen. Oder wir sind runtergefahren nach Cabarete und sind dann auch da schwimmen gegangen, ne, im Meer. Um 6 war es da eigentlich dann auch schon dunkel. Und die Sonne ging auch früh auf. Also wir sind da eigentlich mit den Hühnern ins Bett gegangen, waren auch kaputt vom Tag und unseren Aktivitäten und sind ganz früh wieder aufgestanden. An dem Abend war das anders. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum. Auf jeden Fall haben wir aber mit der Mutter meines damaligen Mannes im Wohnzimmer gesessen. Und der Schwiegervater hatte sich mit Kopfschmerzen ins Schlafzimmer zurückgezogen. Es gab halt relativ viel Getier da oben im Wald, also eben auch um das Haus rum. Da ist es schon öfter mal passiert, dass dann irgendwie auf einmal eine Kröte in der Küche saß oder irgendwie größere Spinnen im Badezimmer dann totgesprüht werden mussten. Und an dem Abend haben wir irgendwann ein Geräusch gehört. Und das, also in meiner Vorstellung war das ein Geräusch davon, als ob ein Tier gegen das Fliegengitter vom Fenster oder von der Tür springt. So hat sich das für mich angehört. Und ich weiß, dass wir so kurz aufgehorcht haben und dann haben wir da, glaube ich, auch sogar noch drüber gesprochen, was das jetzt sein könnte. Keiner von uns hat sich in irgendeiner Form Sorgen darüber gemacht, dass das jetzt irgendwas Gefährliches sein könnte. Also eigentlich sind die so reingeplatzt. Die müssen durch den Flur geschlichen sein, was wir auch nicht mitbekommen haben. Das erste Mal, also nach meiner Erinnerung, ich sie gesehen habe, war, als auf einmal wirklich plötzlich 3 Männer im Wohnzimmer standen. Ein großer, kräftiger Dominikaner, der so eine Maske trug und der eine Machete in der Hand hatte. Das sind ja diese langen, großen Messer. Dann ein etwas kleinerer, dünnerer, der auch nicht maskiert war, der auch eine Machete hatte. Und ein dritter, der ganz dünn war, ganz schmächtig. Und der hatte eine Perücke auf und der hatte eine Pistole in der Hand. Und die haben uns angeschrien auf Spanisch. Und ich weiß, dass mir das in diesem ersten Moment völlig absurd vorkam. Und ich also in den ersten 2-3 Sekunden gedacht habe, das ist hier ein Theaterstück. Das ist Quatsch. Auch weil es so absurd war, denn der kleinste, sage ich jetzt mal, Dominikaner mit der Waffe, der diese Perücke trug, die Haare, also dem sind so büschelweise die Haare aus der Perücke auf den Boden gefallen. Also es war wirklich wie, als ob die 3 auf einer Bühne stehen und das wie so ein ganz schlechtes Schauspiel ist. Und dann weiß ich, dass meine Schwiegermutter angefangen hat zu schreien. Ja, dann haben die also immer weiter auf Spanisch gebrüllt. Der Unmaskierte, etwas kleinere mit der Machete, der gestikulierte mir immer zu, dass ich nicht schreien soll, legte immer so den Finger auf die Lippen und guckte mich immer so beschwörend an. Ich konnte auch gar nichts machen, ich konnte mich nicht bewegen. Genau, also die hatte die Handtasche bei sich stehen und hat dann mit so einem großen Schwung die Handtasche einmal so über die Fliesen schlittern lassen zu denen rüber. Und dann haben die Handtasche genommen und sind Richtung Hinterausgang gegangen. Eigentlich war das schon so der Punkt, an dem man hätte vielleicht aufatmen können. Das finde ich im Nachhinein auch immer so, irritiert mich das selbst immer so, dass ich immer so denke, die Geschichte hätte vorbei sein können. Dann ist das Nächste, was passiert ist, dass 2 Schüsse gefallen sind. Und dann haben wir meinen damaligen Schwiegervater schreien hören. Und der hat immer geschrien, die haben mich erschossen. Mehrmals hintereinander. Und das fand ich auch so absurd, dass er nicht gesagt hat, die haben mich getroffen oder die haben mich angeschossen, sondern die haben mich erschossen.
Die Einbrecher nehmen das Auto von Hannas Schwiegereltern und fliehen. Sie sollen in derselben Nacht noch den Wachmann einer Fastfood-Filiale erschossen haben. Das hat Hannas Schwiegermutter später wohl von der Polizei gehört. Und auch, dass das Auto gefunden wurde, ein paar Wochen später, mit Geld drin und Drogen. Hanna ist zu dem Zeitpunkt wieder in Deutschland und würde das alles am liebsten vergessen.
Ich habe versucht, das auszublenden und so mein ganz normales Leben zu leben. Ich habe viel gearbeitet, habe versucht, mich abzulenken und merkte aber schon so, also es kam mit der Zeit, dass ich zum Beispiel angefangen habe, die Dunkelheit zu meiden. Ich bin nicht mehr rausgegangen, wenn es dunkel war. Ich habe keine Freunde getroffen, wenn ich durch die Dunkelheit musste. Ich bin nicht auf Firmenveranstaltungen gegangen, wenn ich da irgendwie in die Gefahr geraten wäre, im Dunkeln irgendwo zu sein. Also das war ja auch so, dass ich nachts immer wieder alles, was da passiert war, und dass ich das immer wieder durchspulen musste im Kopf. Immer wieder durchgehen, von Anfang bis Ende und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal.
Die Schreie im Wohnzimmer müssen Hannas Schwiegervater geweckt haben. Und der ist dann wohl durch den Flur, ohne zu wissen, was los war, direkt auf die Einbrecher zu. Und die haben geschossen und sind weg. Und Hannas Schwiegervater liegt da auf dem Boden. Ein Schuss hat ihn in die Brust getroffen, ein anderer ins Handgelenk. Er blutet wie irre. Und so erzählt Hanna das, in der Dominikanischen Republik kann man nachts in einem Bergdorf nicht mal eben einen Notarzt rufen. Also versuchen sie die Blutung mit einem T-Shirt und einem Gürtel zu stoppen. Hieven den Vater auf die Ladefläche von dem Wagen der Baufirma, der zum Glück noch da ist, und rasen den Berg runter zur Krankenstation im nächsten Küstenort.
Vorne gesessen, mein Ex-Mann ist gefahren, durch den Wald, wieder 20, 25 Minuten durch die Nacht darunter. Der ist, hat das gut gemacht. Ich habe aber auch immer Angst gehabt, weil er natürlich auch wahnsinnig schnell war. Er hatte seinen sterbenden Vater im Auto. Habe ich immer gedacht, wir sterben hier alle. Und dann haben wir auch ihn, also den Schwiegervater, immer angebrüllt zwischendurch und haben immer seinen Namen gerufen. Und er hat dann von hinten immer so klägliche Laute von sich gegeben, sodass wir aber zumindest wussten, er ist irgendwie noch bei Bewusstsein.
Als sie bei der Krankenstation ankommen, wird er sofort von den Schwestern versorgt. Er hat einen Lungendurchschuss erlitten, die Lunge ist mit Flüssigkeit vollgelaufen, aber es ist kein Arzt da, der ihn behandeln kann. Und deswegen müssen sie ihn jetzt in den nächstgrößeren Ort, in das Krankenhaus bringen. Also wird der Schwiegervater auf einen anderen Pickup verfrachtet, Hanna und ihr Mann neben ihn gesetzt und dann halten die abwechselnd den Tropf hoch, während sie weiter durch die Nacht rasen.
Ja, ich weiß noch, dass mein Ex-Mann sich dann fürchterlich übergeben hat, da von dem von der Ladefläche runter, mit dem mit Sicherheit auch alles zu viel war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dieser Fahrt dachte, für das, was du gerade erlebt hast, dafür geht es dir gerade echt gut. Und mich so ein bisschen gewundert habe. Und dann habe ich aber auch relativ schnell gedacht, nee, das ist aber nur jetzt, das ist jetzt gerade dein Adrenalinspiegel. Das hat Auswirkungen auf dein ganzes Leben.
Eine Woche nach dem Überfall reist Hanna mit ihrem Ex-Mann zurück nach Deutschland. Und versucht einfach weiterzumachen. Sie stürzt sich in ihre Arbeit, sie ist Rechtsanwaltsgehilfin. Und auch mit ihrem Ex-Mann redet sie einfach nicht über das, was passiert ist. Ja, sie will dem, was passiert ist, einfach keine Macht über ihr Leben geben. Und dann, ungefähr ein Jahr später, ist Hanna mit Arbeitskollegen in Istanbul. Das ist eine Reise von der Firma, ein Dankeschön. Und sie lässt sich da mit Arbeitskollegen über einen Basar treiben. Und plötzlich, inmitten dieser ganzen Menschen da, bricht sie zusammen.
Ich habe wie so einen Knall im Kopf gehört oder empfunden, kann ich gar nicht so differenzieren. Und ich hatte so das Gefühl, dass mir die Knie weggehen, dass mir total schwindelig ist und bin dann auch so zusammengesackt. Ich konnte nicht mehr weitergehen und ich weiß, dass ich da auf dem Boden lag und dann in so einem Zelt und mir da irgendwie Orangensaft gebracht wurde und ich habe den da noch verkippt und der ist da über den Boden gelaufen und ich wusste nicht, was los war und ich habe gedacht, also ich weiß, dass ich zwischendurch öfter gedacht habe, ich habe vielleicht Diabetes, dass ich irgendwie so, dass ich zuckerkrank bin, ne? Und dass ich deswegen Ohnmachtsanfälle habe, ne? Irgendwie, ich habe mir da irgendwas zurecht gebogen, auf jeden Fall, dass das eine körperliche Ursache hat.
Auch als Hanna wieder zu Hause ist, bricht sie immer wieder zusammen. Wenn sie von vielen Leuten umgeben ist oder wenn sie ein Geschäft betritt und dann wird auch mehrmals der Krankenwagen gerufen. Und ja, es wird auch schwierig für sie zur Arbeit zu gehen, weil sie hat immer wieder so Schwindelanfälle, fühlt sich ganz schwach, glaubt in Ohnmacht zu fallen. Und dann lässt sie sich untersuchen und die Ärzte finden nichts. Und dass es da einen Zusammenhang geben könnte mit dem Überfall, da kommt sie gar nicht drauf.
Und dann hat irgendwann, weiß ich noch, kam der Oberarzt zu mir und der sagte, sie haben körperlich nichts und sie sollten darüber nachdenken, ihre Lebenssituation ihrer Belastbarkeit anzupassen. Das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Da war es schon so, dass ich gedacht habe, ja, was weißt du denn über meine Lebenssituation und darüber, wie belastbar ich sein kann?
Und was sie damit meint, ist, dass sie ihre Belastbarkeit ja genau in dieser einen Nacht in der Dominikanischen Republik bewiesen hat. Also als sie, Hanna und ihre Schwiegermutter und ihr Ex-Mann mit dem Schwiegervater auf dem Pickup in dem Krankenhaus angekommen waren, da hat der Schwiegervater sehr viel Blut verloren. Und er braucht jetzt Blutkonserven und die gibt es in dem Krankenhaus nicht. Die müssen besorgt werden. In der nächstgrößeren Stadt, in Santiago, Und das sollen jetzt Hannah und ihr Mann machen. Und da sagen die beiden erstmal, wie bitte?
Ihr seid ein Krankenhaus, warum gibt's hier kein Blut? Ne? So, und warum müssen wir jetzt fahren? Warum, wenn ihr es schon nicht habt, warum schickt ihr nicht jemanden? Aber relativ schnell wurde klar, dass so funktioniert es eben nicht. Wir bekamen eben Gott sei Dank diesen Taxifahrer an die Seite, der sich auskannte, auch in Santiago auskannte, und der wusste, wo er hinfahren musste, um da Blut zu kaufen. In Santiago gibt es so ganz enge Gassen und der ist natürlich gefahren wie ein Irrer, weil er auch wusste, es geht um Leben und Tod. Und der ist durch diese Gassen gerast und immer wenn rechts vor links war, also wenn so eine Seitenstraße kam, dann hat der ist einfach durchgerast und hat gehupt wie ein Wahnsinniger. Und hat dann, das weiß ich noch, am ersten Haus gehalten. Das war, für mich sah das aus wie ein ganz normales Wohnhaus. Und jemand hat aufgemacht, der hat kurz mit dem gesprochen. Und dann kam der Taxifahrer zurück mit leeren Händen, hat den Kopf geschüttelt und wir sind weitergefahren. Also es gab kein Blut zu kaufen.
Und auch beim zweiten Haus haben sie kein Glück. Aber an der dritten Tür, da bekommen sie Blut, abgepackt in 6 Plastiksäckchen. Hanna kann sich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, wie das abgelaufen ist mit der Blutgruppe und diesem ganzen Kram drumherum. Aber woran sie sich noch erinnert, ist, wie sie dann im Auto zurücksaßen.
Und dann haben wir auf dem Rückweg auf die Uhr geguckt und da waren, kurz bevor wir in Mocha wieder am Krankenhaus waren, gut 3 Stunden vergangen. Und wir haben gedacht, wir kommen zu spät. Wir haben gedacht, wenn wir kommen, ist er tot.
Aber als sie ankommen, lebt der Schwiegervater noch. Er wird jetzt operiert und mit Blut versorgt und die anderen können nur noch warten. Hannas Mann und seine Mutter fahren zurück zu dem Haus, um nach den Rechten zu sehen. Sie waren da ja so fluchtartig weg und hatten alles offen stehen lassen. Und Hanna bleibt allein im Krankenhaus.
Ich weiß, dass ich den Rest der Nacht habe ich mir so einen Laken genommen da und habe zitternd auf dem Stuhl gesessen unter diesem Laken und ich hätte mich im Leben gar nicht so entspannen können, mich da jetzt hinzulegen. Das war für mich völlig absurd. Ich habe auch das Licht angelassen die ganze Zeit, das Licht nicht ausgemacht. Ich hatte auch immer diese Panik vor Wiederholung. Jetzt passiert das wieder. Ne? So. Man kann gar nicht glauben, dass es vielleicht nicht passiert. Was wir alle zum Leben brauchen, dieses Gefühl davon, dass schlimme Dinge anderen passieren und nicht einem selber, das war kaputt. Das lag komplett in Trümmern. Und ich habe jede Sekunde, auch danach noch, auch als ich wieder in Deutschland war, damit gerechnet, dass jetzt gleich was Schlimmes passiert.
Nachdem der Oberarzt zu Hanna gesagt hat, dass sie mal über ihre Belastbarkeit nachdenken soll, denkt sie zumindest drüber nach, ob das vielleicht alles psychischer Natur sein könnte, was ihr da so passiert ist mit den Schwindelanfällen und Ohnmachtsanfällen und so. Und sie will das aber noch nicht ganz einsehen, weil das würde ja bedeuten, einzusehen, dass der Überfall einen riesigen Einfluss auf ihr Leben hatte. Und genau das wollte sie ja nicht. Und dann müsste sie auch einsehen, dass sie eine Therapie braucht. Aber erst als sie mit ihrem Vater redet, der Psychiater ist, kommt das so richtig bei ihr an.
Ich weiß auch, dass ich geweint habe, auch in dem Gespräch mit meinem Vater, und gesagt habe, ich will das nicht, ich will nicht so leben müssen. Dann weiß ich noch, dass mein Vater zu mir gesagt hat, du kannst Medikamente nehmen, Neuroleptika oder Antidepressiva oder Angsthemmer, die dir vielleicht dabei helfen, und dann kannst du und das notdürftig irgendwie zusammenflicken, oder du kümmerst dich da jetzt richtig drum.
Und richtig machen meint sie 6 Wochen stationäre Therapie in der Klinik. Und das Wichtigste, was sie da macht, ist Traumatherapie. Also da muss sie das ganze Erlebte nochmal erzählen, um es richtig abzulegen.
Dann habe ich aber nebenher ja auch noch ganz viele andere Therapien, also Körperwahrnehmung zum Beispiel. Das war für mich ein ganz großes Thema, weil ich total angespannt und starr war. Und erst in dieser Körperwahrnehmungstherapie, wo man sich bewegen muss und ne, und mit Bändern schwingen und irgendwie große Bewegungen im Raum machen, das war gar nicht meins, das konnte ich überhaupt nicht.
Ja, aber Hanna lernt das, ne, mit Bändern zu schwingen, und sie lernt auch bei den Entspannungsübungen, wo sie im Dunkeln mit anderen Leuten liegen muss, ja, nicht mehr so angespannt zu sein in dieser Angststarre, sondern am Schluss kann sie da sogar einschlafen. Ja, trotzdem ist Hannah nach den 6 Wochen Therapie noch nicht fertig, sondern muss verlängern, weil sie mit einer entscheidenden Sache noch gar nicht klarkommt.
Warum ist mir das passiert? Warum ist uns das passiert? Und ich wollte eine Antwort drauf haben und habe da auch drauf gepocht und habe den Ärzten gesagt, jetzt sagt mir das. Ne? So, ich will das jetzt wissen. Kein anderer gibt mir eine Antwort, ihr müsst das jetzt machen.
Aber die Ärzte geben ihr keine Antwort und die können ihr ja auch keine Antwort geben, die kann ihr niemand geben. Also dieses Warum, ne, das lässt sie einfach nicht los. Warum ist ihr das passiert und warum ist ihr Leben dadurch so aus den Fugen geraten, dass sie jetzt in der Klinik sitzt?
Wenn man so kämpft darum, dass jemand lebt und so wenig Hoffnung hat, dass der das schaffen kann. Und dann kommt man ein paar Tage später und dann sitzt er da zwar im Rollstuhl, aber für das, was passiert ist, ja wie das blühende Leben und schon wieder mit seinen Bauplänen beschäftigt ist und Pizza essen kann. Und dann weiß man nicht, ob man lachen möchte oder weinen oder ob man dem eine reinhauen möchte, weil der einem solche Sorgen gemacht hat und so einen Schreck gemacht hat, ne?
Hannah hat jetzt fast 2 Stunden erzählt von dieser einen Nacht, die ja ihr ganzes Leben verändert hat. Also von diesem brutalen Überfall, davon, wie ihr Schwiegervater fast erschossen wurde, wie sie dem dann das Leben gerettet haben, indem sie den von dem Haus zur Krankenstation, zum Krankenhaus transportiert haben und dann noch Blutkonserven holen mussten. Und wie der Schwiegervater dann fast wie durch ein Wunder, ja, nach 3 Tagen praktisch wieder fit war. Und Hannah hat 10 Wochen Therapie gebraucht, um damit klarzukommen.
Und ich habe bis heute keine Antwort gefunden auf die Frage nach dem Warum. Aber es ist mir auch nicht mehr so wichtig.
Und trotzdem redet sie heute fast nie über das, was da passiert ist. Aber gar nicht, weil sie da nicht drüber reden kann, sondern eher, weil die Leute, denen sie das erzählen würde, damit nicht zurechtkommen.
Das ist auch der Grund, warum ich da auch lange nicht drüber gesprochen habe. Schon auch Angst vor Reaktionen. Aber die Menschen, die mir nahe stehen, also nahe Familie oder nahe Freunde, mit denen ich damals zu Anfang drüber gesprochen habe, da hatte ich sehr schnell das Gefühl, die können diese Belastung nicht tragen, das ist zu schlimm. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass da auch irgendwie sie versucht haben, dann irgendwie auch wegzukommen aus der Situation, Abstand für sich zu finden, Abstand zu mir zu finden.
Und vielleicht lag es ja daran, dass die Leute einfach nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, dass sie Angst hatten, bei ihr was aufzuwühlen oder taktlos zu sein und deswegen einfach gar nicht nachgefragt haben. Es könnte aber auch daran liegen, dass es zumindest, was Hannah vermutet, dass die Leute daran erinnert, wie sinnlos und wie grausam das Leben sein kann. Dass halt so eine heile Welt, wie ihr Leben vor dem Überfall war, einfach so kaputt gehen kann. Und dass das viele Leute nicht ertragen können.
Dass auch das etwas war, was ich akzeptieren musste und was mich auch sehr geschmerzt hat am Anfang. Weil einen das einsam macht und das Distanz schafft. Und das gerade zu den Leuten, die man lieb hat oder die einen auch lieb haben. Ich glaube, dieses Verständnis dafür musste ich aber auch erst entwickeln und musste irgendwie auch ein Stück akzeptieren, dass das vielleicht auch ein Teil dieser Geschichte ist, dass ich auch ein bisschen mit dieser Einsamkeit leben muss.
Während Hannah das sagt, schaue ich wieder dieses Bild an der Wand an, das Bild von Frida Kahlo, dieser Malerin, deren Bilder ganz viel eigentlich von Einsamkeit und Stärke erzählen. Da steht die mit halbnacktem Oberkörper, ist eingerankt von diesem Dschungel. Ja, und das Krasse an dem Bild ist, glaube ich, dass sie so eine Gelassenheit im Blick hat und stark aussieht und furchtlos und auch verletzlich.
Ich würde gerne nochmal nach Hamau und mir das Bergdorf anschauen. Und ich würde da gerne nochmal einen super frisch gepressten Saft trinken und da auch nochmal schwimmen gehen, um zu wissen, so, ich bin dem begegnet und ich habe das überlebt. Und auch, um das nicht meine letzte Begegnung sein zu lassen.
Deutschlandfunk Nova 100.